Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Dietke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Wir sprechen heute über die Bundestagswahl. Nicht so richtig ein Wunder, aber wir wollen heute einen Schwerpunkt setzen auf SPD und Grüne und, man muss es ja leider sagen, um ihren Kampf um Platz 1 im linken Lager, was nicht der Platz 1 ist, aber darum wird es später auch gehen. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind hier
Anja Krüger, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für das Thema Wirtschaft.
Tobias Schulze, ich bin da zuständig für die Grünen.
Und Stefan Reinecke, ich bin auch im Parlamentsbüro und zuständig für die SPD dort.
Ja, wunderbar, dass ihr hier seid. SPD und Grüne liegen in den Umfragen ja gerade mehr oder weniger gleich auf. Die Grünen haben ein bisschen aufgeholt. Jetzt sind sie beide so bei 15% und damit auf Platz 3 beziehungsweise 4 nach der Union und der AfD. Wir wollen jetzt erstmal vielleicht ein bisschen in die beiden Parteien gucken und von euch hören, wie die Stimmung da ist und wie die auf diese eigentlich doch relativ miserable Lage blicken. Stefan, war ja am Wochenende SPD-Parteitag. Wie ist denn da die Stimmung so?
Ja, gefasst, würde ich sagen. Also nicht euphorisch. Es war ein kurzer Parteitag. Ja, der ging von 11 bis 4. Also man wollte auch dann der Sportchef wieder zu Hause sein. Das ist aber üblich eigentlich so knapp vor der Wahl, dass du jetzt nicht ein Programmparteitag hast. Es gab eine Rede von Olaf Scholz, die okay, solide war, aber jetzt nicht den Parteitag angezündet hat. Das konnte man jetzt wirklich nicht sagen. Und wenn man so mit Leuten geredet hat, dann gab es ein paar, und nach den Perspektiven und der Wahl gefragt hat, gab es ein paar, die so gesagt haben, ja, vielleicht gibt es ja doch ein Vier-Parteien-Parlament dann und vielleicht gibt es ja doch Rot-Grün und so. Und, ne? Das sind so ein paar, ich weiß nicht, ob die das wirklich geglaubt haben. Also realistischer würde ich sagen, sind die Leute, die sagen, also wenn bei uns eine 2 ist am Ende, also über 20 und die Union unter 30, dann sind wir eigentlich sehr, können wir sehr, sehr glücklich sein. Also diese Geschichte der Aufholjagd, ja, das hat ja Scholz gesagt. Also letztes Mal 2021 haben wir auch alle gesagt, 4, 5, 6 Wochen vor der Wahl, die SPD hat keine Chance mehr und das ist so diese Selbst Ermunterung, ja, die dann auch beklatscht wird. Aber mein Eindruck war nicht, dass da die Leute wirklich dran glauben, dass das sich wiederholen kann, 21. Also man sagt zwar nach außen, man muss es auch sagen, auch um die Basis, die jetzt ja Plakate kleben soll und in den Fußgängerzonen frieren soll, nicht völlig zu deprimieren, ja. Also wenn jetzt die Spitze schon die Flinte ins Korn werfen würde, dann wäre ja ganz schlecht. Aber also mittelmäßige Stimmung, würde ich sagen.
Tobi, wie ist es bei den Grünen?
Ich würde sagen, ein bisschen besser als mittelmäßig. Also wenn die Leute fragt, die sagen, Stimmung ist gut. Und Stefan hat ja auch schon gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Also klar, wer sagt schon 6 Wochen vor der Wahl, Stimmung ist scheiße bei uns und wird eh nichts. Aber ich habe das Gefühl, das ist schon ernst gemeint. Es gibt offenbar an der Basis gerade große Motivationen. Diese Sorgen, die es ja gab, Winterwahlkampf, verhängt an der Plakate und so weiter. Also das ist wohl gar nicht der Fall. Es gab diese Eintrittsfälle bei den Grünen. Die haben natürlich den Vorteil, der Trend bei ihnen geht gerade leicht nach oben. Ne, sind zwar vielleicht gerade mal so gleich auf mit der SPD in einer Umfrage davor, in manchen anderen noch dahinter. Aber sie kommen von woanders. Und wenn sie jetzt wirklich die 14, 15% erreichen würden, nach denen es derzeit aussieht, das wäre okay. Ergebnis der letzten Mal gehalten, in einer viel schwierigeren Situation. Wenn der Trend so weitergeht, können sogar noch was dazukommen. Ja, also das ist schon gerade ein Grund für so leichte, gute Stimmung. Auch wenn denen natürlich klar ist, es geht wahrscheinlich nur darum, wer darf am Ende mit der Union koalieren. Da sind die Chancen für die Grünen jetzt nicht die besseren. Und selbst wenn, dann wird es nicht nur Spaß machen.
Ich finde interessant, wie die Stimmung zwischen Grünen und SPD ist. Denn da gibt es ja ganz offensichtlich neue Spannungen. Und das finde ich schon einigermaßen überraschend, dass das jetzt im Wahlkampf so nach vorne geht.
Ja, ist überraschend. Also es gab schon mal dieses kleine Geplänkel zwischen Habeck und Miersch, ne? Also Habeck Grüne, Miersch, der Generalsekretär der SPD, um diese Frage mit dem Heizungsgesetz, wo Habeck etwas kühn behauptet hatte, die soziale Abfederung beim Heizungsgesetz hätte daran gelegen, weil die SPD das nicht wollte. Etwas eigenwillige Interpretation, glaube ich. Und mir ist dann gesagt, so geht's aber nicht. Das war so vor 2-3 Wochen. Das wurde dann aber nicht weiter angefacht von beiden Parteien. Jetzt hat man irgendwie diese Diskussion um diese Ukraine, um die 3 Milliarden, wo die Grünen eben, Tobi, du weißt es besser, Scholz ja doch scharf angegriffen haben und gesagt haben, also der boykottiert, das Kanzleramt boykottiert hier diese, das 3 Milliarden an die notleidende Ukraine, an Waffenausrüstung jetzt noch schnell in dieser Legislatur geliefert werden. Und das ist schon jetzt ein ernsthafter Zwist, das, was du gerade angesprochen hast, Anja.
Vielleicht muss man das einmal noch mal kurz ein bisschen mehr erklären. Also es gab offensichtlich, ihr müsst mich korrigieren, weil ihr euch da mehr mit beschäftigt habt, es gab offensichtlich eine Absprache zwischen der Außenministerin Annalena Baerbock, Grüne, und Boris Pistorius, Verteidigung, dass es in dieser Legislatur diese drei, also die Waffenlieferung im Wert von diesen 3 Milliarden noch geben soll. Und die grüne Erzählung ist jetzt, dass es an Scholz scheitert, dass der das quasi im Kanzleramt irgendwie in die Schublade gelegt hat und da soll es irgendwie vor dem Wahltag nicht mehr rauskommen. Was ist denn da dran nach eurem Kenntnisstand?
Naja, also die SPD sagt, so vielleicht dazu, oder willst du zuerst, Tobi?
Och, mach gerne. Ich habe mich gar nicht so intensiv damit beschäftigt, okay, diese Woche, aber das klang für mich schon ganz gut, wie Sabine das zusammengefasst hat.
Also der eine, also die SPD sagt, das stimmt deswegen nicht, weil das gar nicht vom Kanzleramt boykottiert werden kann, weil das ist nämlich im Haushaltsausschuss des Bundestages. Die müssen das einbringen. Also das kann Scholz nicht, selbst wenn er wollte, er könnte es nicht boykottieren. Man muss dazu sagen, dass diese Auseinandersetzung um diese 3 Milliarden und diese Ukraine-Hilfe ja der Punkt war, an dem die Ampel implodiert ist. Weil Scholz damals gesagt hat, wir müssen das machen und Lindner gesagt hat, dafür gibt es aber kein Geld und dann war es vorbei. Und das ist, glaube ich, irgendwie kompliziert. Also es ist eine kompliziert von außen, finde ich, zu beurteilen, wer genau jetzt da wie recht hat.
Ja, zumindest wenn man nicht ganz genau drin ist in den Details Haushaltsrechts, und da müssen wir an der Stelle passen. Was man, glaube ich, grundsätzlich sagen kann, das ist jetzt ja nicht das erste Mal eigentlich, dass es da Meinungsverschiedenheiten gibt in Ukraine-Fragen zwischen SPD und Grünen. Lange Zeit haben sie es dann aber doch mal geschafft, das intern zu klären. Also klar, direkt nach Kriegsbeginn, in den Monaten danach, gab es immer wieder den öffentlichen Streit, dann irgendwann die Bemühungen, es doch die Dinge so ein bisschen leiser zu besprechen. Ja, und jetzt merkt man halt, es sind noch 6 Wochen bis zur Wahl. Die werden nicht nochmal zusammen regieren. Und es gibt ein Wählerklientel, um das sie sich streiten, das beide haben wollen. Und das ist nicht irgendwie das einzige Wählerklientel, um das es geht. Nicht das einzige Ziel bei der Partei in diesem Wahlkampf. Aber es ist zumindest ein Grund, so einen Streit jetzt halt wieder öffentlich auszutragen.
Also mein Eindruck ist, dass sich beide Parteien gegeneinander profilieren in dieser Frage. Also Scholz hat ja neulich also in Bielefeld bei einem Wahlkampfauftritt gesagt, also er würde das nicht mitmachen, dass hier für die Ukraine zulasten der Rentner und der Rentenkasse da irgendwie Milliarden jetzt freigeschaufelt
Damit
würden.
Sind die Grünen quasi die Renten plündern wollen,
Damit sind
ja?
die Grünen die, genauso wie die Union, also rücksichtslos da die Ukraine unterstützen wollen, ohne auf die deutschen Durchschnittsverdiener, Rentner, whatever zu achten. Ja. Und auf der anderen Seite haben die Grünen eben jetzt diese Erzählung, die sie ja schon länger hatten, dass da im Kanzleramt jemand sitzt, der Scholz im Grunde genommen alles immer abblockt, und ohne das, was nötig ist, für die Ukraine eben zu tun. Ne? Und also ich weiß nicht ganz, es ist ein bisschen schwierig zu, also wenn Wahlkämpfern im Wahlkampf anderen Wahlkämpfern Wahlkampf vorwerfen, dann ist es halt schwer irgendwie zu verstehen, wo jetzt sozusagen der Punkt ist.
Aber ich glaube, dass es von beiden ein großer Fehler ist, das so anzugehen. Denn man hat ja das Gefühl, boah, die Ampel macht jetzt so weiter wie vorher, nur ohne FDP. Dieses ewige Gezerre und Gezänk, das ist, glaube ich, kein guter Ausgangspunkt für den Wahlkampf.
Ja, das mögen viele Leute eigentlich nicht. Das stimmt schon, das ist ja in Umfragen auch erwiesen. Ich frage mich nur, ob in so Wahlkampfzeiten, ob man es den Parteien da nicht doch mal verzeiht, weil da doch ein Glas auch in der Bevölkerung jetzt
geht's da eben drum. Das muss, ich finde gerade in der jetzigen Situation, das muss anders laufen, als es läuft.
Wie muss es denn laufen?
Also mit tatsächlich konstruktiven Vorschlägen, wie sich denn was ändern kann. Man hat ja nicht das Gefühl, dass die SPD und die Grünen davon profitieren, von dieser, ja, von diesem Befreiungsschlag nach dem Platzen der Ampel. Da gab es ja ein ganz, das haben ja sehr viele Leute als Befreiungsschlag empfunden und haben gedacht, so, und jetzt kann's losgehen. Da muss man aber auch sagen, was losgeht, und muss wirklich konstruktiv Modelle entwickeln und sagen, so, wir wollen das und das. Und letztendlich ist es ja schon so, dass auf der einen Seite SPD und Grüne stehen und die Konservativen auf der anderen. Und das muss aber deutlich werden. Das wird aber überhaupt nicht deutlich, sondern es gibt dann immer so einzelne Vorschläge, zum Beispiel jetzt der Vorschlag von Habeck mit den Sozialversicherungsbeiträgen auf Kapitalerträge. Eine absolut richtige Forderung, würde ich sagen. Und die ist auch gar nicht irgendwie abseitig. Sogar die Arbeitnehmerausschüsse der CDU wollen das und so, ne? Aber die einfach auf eine Art und Weise in den Wahlkampf geworfen worden ist, die kontraproduktiv ist.
Ah. Jetzt haben wir hier so einen Themenwechsel. Und ich finde, da muss man schon einen Unterschied machen. Diese Ukraine-Frage ist ja einer der wenigen Punkte, wo Grüne und SPD einen großen Dissens haben. So wird in vielen anderen Bereichen, Anja, was du jetzt gerade gesagt hast, diese sozialen Fragen, Verteilungsfragen, das ist ja teilweise fast deckungsgleich. Und dass man dann in einem Wahlkampf, wenn es gegeneinander geht, die Punkte rausstellt, wo es dann doch die Unterschiede gibt, finde ich ein Stück weit verständlich, zumal jetzt irgendwie einen Lagerwahlkampf zu machen und zu sagen, seht her Leute, hier sind wir einige unserer Programme, das würden wir gerne umsetzen, kann man ja vergessen bei den Mehrheitsverhältnissen.
Richtungswahlkampf ist ja nicht unbedingt Lagerwahlkampf, ne?
Vielleicht sollten wir erstmal noch mal ein bisschen herausarbeiten, wo die sich eigentlich unterscheiden. Also bevor, ich finde auch, Anja, wir müssen auf diese Frage, wie macht man eigentlich den Wahlkampf und wie kann man das überhaupt noch aufbrechen, dieses total festgetackerte Umfrage, diese Verteilung. Aber vielleicht könnt ihr beiden noch mal sagen, Stefan und Tobi, wo sind eigentlich genau die Schwerpunkte und wo unterscheiden die sich? Weil das tatsächlich, finde ich, wenn man sich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt, von außen, jenseits der Klischees, die man so im Kopf hat, also die Sozis mehr für Soziales, die Grünen mehr für Klima, gar nicht so auf den ersten Blick eingängig ist.
Ja, also die Grünen sind vor allem sehr bemüht in diesem Wahlkampf, dieses Thema Bezahlbarkeit, Verteilungsgerechtigkeit, soziale Fragen, das stark nach vorne zu stellen. Und dadurch hat man natürlich so eine Angleichung an die SPD. Das sind Themen, die schon auch früher in grünen Programmen im Grunde immer drin waren, aber es ist jetzt doch sehr viel zentraler als in vergangenen Wahlkampagnen. Auch eben aus der Lehre heraus, es gab diese Vorwürfe nach dem Heizungsgesetz, die Grünen sind so unsozial, wir haben Inflation, Krise und so weiter, die Leute haben Angst. Deswegen steht das jetzt da so sehr im Mittelpunkt und da sind die Konzepte zum Teil fast identisch. Ähnlich bei dem Thema Schuldenbremse reformieren, Investitionen in Infrastruktur, in Wirtschaft. Und beim Klima, da müsstet ihr mir jetzt ein bisschen helfen. Also die SPD sagt doch, wir sind schon auch weiterhin für Klimaschutz und bei uns ist es halt wirklich sozial, denn die Grünen sagen nur, bei uns ist es sozial. Richtig?
Ja. Aber man muss ja schon sagen, dass beide nicht wirklich besonders viel Wert auf dieses Thema legen in diesem Wahlkampf. Alte Klimakanzler, der kommt nicht wieder.
Den man noch nie geglaubt hat, aber bei den Grünen zumindest, hätte ich auch vielleicht erwartet, dass sie das Thema mehr nach vorne stellen. Als unique selling point sozusagen.
Ja, aber also sie verstecken es jetzt auch nicht. Also steht auf keinen Fall im Zentrum, aber es ist schon deutlich präsent und das reicht in diesem Wahlkampf. Also wenn sonst gar keiner anspricht und die Grünen sprechen es konstant ein bisschen an, dann bist du damit vorne.
Ich würde mal, um es vielleicht ein bisschen zuzuspitzen hier, diese Runde mal kurz sagen, was mir an den Grünen im Moment überhaupt nicht gefällt. Das ist, hängt auch mit dieser Ukraine-Geschichte zusammen, weil irgendwie man ja durchaus den Eindruck haben kann, also ich glaube sozusagen, alle machen im Moment Wahlkampf mit diesem Thema Ukraine und 3 Milliarden, das trifft für alle Seiten zu. Aber bei Habeck habe ich den Eindruck, oder bei den Grünen habe ich den Eindruck, das ist ja die Brücke, über die aus der Schwarz-Grün gebaut wird, wenn es das gibt. Also weil sich da Union und Grüne bei dieser Ukraine-Politik näher sind und die SPD zumindest rhetorisch in den Rhetoriken, in der Ansprache so ein bisschen draußen steht. Und das ist ja, man kann hier so den Eindruck haben, das ist sozusagen, sind zwei Parteien, die konkurrieren schon mal um die Vizekanzlerschaft. Und das finde ich problematisch von grüner Seite, diesen Move. Ich finde bei Habeck problematisch, wenn der sagt, Migration, also ich finde, ich verstehe, dass man auf die Stimmung, die es gibt in der Gesellschaft, was Migration angeht, eingehen muss. Ich verstehe, dass die Grünen bei GEAS Kompromisse gemacht haben, dass die Realpolitik gemacht haben. Aber ich verstehe nicht, dass jemand wie Habeck sich hinstellt und sagt, die Leute, die Syrer, die in Deutschland sind, die nicht arbeiten, die müssen wieder zurück nach Syrien. Ich finde, das ist also ungefragt. Da gibt es keine Not, dass der das sagt. Und das finde ich ein Kurs, also das blinkt ja so sehr Richtung CDU-Wähler, das geht mir irgendwie zu weit. Ja, das muss man genauso kritisieren, wie man Scholz seinerzeit irgendwie, ab jetzt wird abgeschoben und zwar mit Kavum. Was wir auch kritisch gesehen haben, für die Grünen ist dieser Punkt Migration, glaube ich, für die grüne DNA aber noch viel wichtiger. Und da wird schon im Vorfeld, im Wahlkampf im Grunde genommen schon so eine Flexibilität Richtung Union die ganze Zeit gefunkt. Also, dass ich da irgendwie skeptisch bin, was die grüne Performance angeht.
Ja, da würde ich dir recht geben. Ah. Ich würde dir recht geben, dass die Grünen sich im Moment jetzt schon zu billig verkaufen zur konservativen Seite hin. Und ich glaube auch, dass das ein großes Problem ist für die Grünen. Also mit den Umfragen, das ist ja immer eine sehr fragile Geschichte. Ich glaube, gerade grüne Stammwähler finden den Kurs in der Migrationspolitik abstoßend. Und vor allen Dingen auch das Wording, was dahinter steckt und die Haltung. Also diese Abkehr von Weltoffenheit irgendwie. Das, glaube ich, ist ein großes Problem.
Sabine zeigt mit der Hand auf mich. Das heißt, ich soll was sagen. Es fällt mir gerade ein bisschen schwer, weil jetzt kam ja gerade sehr vieles zusammen. Und wir sind jetzt hier irgendwie auf verschiedenen Ebenen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
Irgendjemand muss sich jetzt opfern und die Grünen verteidigen.
Nö, verteidigen muss man das ja gar nicht. Aber also gut, jetzt zunächst mal zur Motivation bei den Grünen. Klar, es geht für sie in diesem Wahlkampf nicht nur darum, um Wähler zu werben und um bestimmte Wählergruppen zu werben, sondern ja, es geht auch jetzt schon darum, um den potenziellen Koalitionspartner zu werben. Und um da vielleicht doch mal ein bisschen Verständnis erwecken zu wollen für die Grünen, was sollen sie denn machen? Also sie sind da in einer schlechteren Ausgangslage. Es ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass die Union sagt, ja, wir machen es mit den Grünen. Markus Söder, der das so fundamental ausschließt. Und na, also die haben da nicht viele Chancen. Die SPD hat es da viel einfacher. Und dass sie sich da irgendwie bemühen, sagen sie, hey, wir sind auch schön und wir sind in einem Punkt viel näher an euch als die SPD. Den Gedanken kann ich schon erstmal nachvollziehen.
Aber die Grünen könnten das machen, was sie gemacht haben, bevor sie Regierungspartei geworden sind. Sie könnten sich gegen diesen gesellschaftlichen Trend stemmen. Und so sind sie auch groß geworden, nämlich als Anti-AfD-Partei. Weil es war für alle Leute völlig klar, die waren nicht nur das Feindbild der AfD, sondern sie haben einfach auch genau das andere verkörpert. Und davon ist in der Regierungszeit leider einiges verloren gegangen. Und das erschwert es natürlich jetzt auch, Wähler zu mobilisieren.
Ja, also da würde ich jetzt auch wieder die Ebenen trennen. Das eine ist normativ, was finden wir richtig? Und ja, da würde ich dir vielleicht recht geben. Das andere ist wahltaktisch. Also die Strategie, wir setzen auf das vorderste Wahlthema, wir sind Anti-AfD. Hat bei den Landtagswahlen letztes Jahr super geklappt. In 2 von 3 Bundesländern sind sie rausgeflogen.
Das heißt, und bei Europawahl auch nicht, muss man sagen.
Ja, aber das heißt das ja auch gar nicht. Also das muss man ja, also das war ja gerade das für die Grünen so günstige. Die sind quasi als Anti-AfD-Partei wahrgenommen worden, ohne dass sie es sagen mussten. Einfach aufgrund ihrer Haltung, aufgrund ihrer Sprache. Und das ist ja eigentlich auch die Kunst. Also, dass das ganz anders ist, wenn man sozusagen in die Offensive dann geht gegen die AfD, ist ja klar.
Tobi, ich hatte eine Frage. Die Grünen waren ja, also Rot-Grün gab es dann mit Schröder und dann waren die ja 16 lange Jahre in der Opposition. Das ist ja ein großer Unterschied zur SPD, wenn wir jetzt über SPD und Grüne reden. Wie sehr beeinflusst die das denn? Also ich erinnere mich noch an 2005, wo die wirklich lange gebraucht haben, um ihre Rolle dann in der Opposition überhaupt wiederzufinden. Also wie sehr sind die aus dieser Erfahrung von diesen 16 Jahren jetzt darauf gepolt, unbedingt wieder regieren zu wollen? Spielt das eine Rolle? Also ich glaube, da ist ein wirklicher Unterschied zur SPD.
Ja, also es ist schon ein sehr großer Wille, dort weiter zu regieren. Wenn man irgendwie die Frage stellt, was wählen eigentlich lieber, Schwarz-Grün unter Schmerzen oder dann vielleicht doch lieber wieder Opposition, wieder zu sich selber finden, sind schon ganz, ganz wenige, auch im linken Lager, die da sagen, nee, auf jeden Fall Opposition, weil Friedrich Merz, bleib mir weg mit dem. Das ist eine gute Frage, inwieweit das mit den langen Oppositionsjahren zu tun hat oder welche anderen Gründe es da noch gibt.
Aber ich finde, Entschuldigung, wenn man sieht, was die Grünen ja, also ich will jetzt nicht die Grünen verteidigen, aber ich finde, man muss ja schon den richtigen Blick irgendwie haben, was die Grünen ja tatsächlich geschafft haben in der Regierung und was sie angefangen haben und dass sie das fortsetzen wollen, Das finde ich absolut nachvollziehbar und richtig, wenn wir jetzt mal an die Energiewende denken zum Beispiel. Das ist ein Projekt, das ist sowieso ein Generationenprojekt, das ist angestoßen, der Umbau der Wirtschaft, das ist angestoßen, dass die Grünen sagen, ja, wir wollen, wenn es irgendwie geht, das fortsetzen und wir wollen es nicht anderen überlassen, die dann anfangen, da irgendwelche Hindernisse aufzubauen und so. Das finde ich absolut nachvollziehbar.
Wir müssen jetzt aber auch nochmal über die SPD. Jetzt haben wir so viel irgendwie über die Grünen einmal zum zweiten Teil meiner vorherigen Frage. Was ist denn eigentlich jetzt hier noch ein unique standing point der SPD und wie biedern die sich der Union an? Weil die wollen ja auch den Vizekanzler stellen.
Den Eindruck der Anbiederung an die Union habe ich nicht, sondern das ist ja auch eine andere Situation. Die wollen, also die einzige Hoffnung für die ist ja, dass sie sich gegen Merz, ja, der irgendwie der böse Kapitalist ist und so, also, ne, so eine Rhetorik kann die SPD ja mobilisieren, sich gegen den abgrenzen. Ne? Und das Unionsprogramm, Wahlprogramm ist ja auch so, dass man sich da prima abgrenzen kann, wenn man so auf Soziales guckt. Das Programm ist middle of the road, würde ich sagen, von der SPD. Die haben diesen Deutschlandfonds, den haben die Grünen ja auch. Ne? Das ist auch im Prinzip eine sehr gute, wie ich glaube, gute Idee.
Sag nochmal einen Satz dazu, bitte.
Das ist öffentliches und privates Kapital. Bei der SPD sind es, glaube ich, 100 Milliarden, mit der sozusagen diese ganze marode Infrastruktur in Deutschland einigermaßen vor dem völligen Verfall gerettet werden soll. Ohne die Beschränkungen der Schuldenbremse.
Bei den Grünen ist es, glaube ich, ein dreistelliger Milliardenbetrag.
Ja. Also so die haben Unterscheidbarkeit. Dann, die sind immer so ein bisschen weniger mit Zahlen. Auch bei den SPD-Programmen stehen relativ wenig Zahlen drin. Dann haben die im Grunde ein ähnliches Programm wie 21. Die haben Mindestlohn 15 Euro, was ich natürlich vollkommen richtig finde, gerade nach der Inflation. Sie haben einen Steuerbonus für Investitionen. Made in Germany heißt es. Das ist so ein bisschen angelegt an Biden, an diesen...
Eigentlich auch eine Habeck-Idee.
Also man sieht schon ein bisschen, also die sind schon sehr bei diesen wesentlichen politischen Punkten, strukturellen politischen Punkten, sind die sich sehr ähnlich, SPD und Grüne. Und Vermögenssteuer, glaube ich, und Erbschaftssteuer und Schuldenbremse gibt es ein etwas anderes Wording, aber im Prinzip geht das in so eine ähnliche Richtung.
Ich glaube, die SPD ist ein bisschen mutiger, hat die Vermögenssteuer an Punkt 1 von 5 und die Grünen haben es an Punkt 5 von 5.
Aber das sind auch Formulierungen. Das sind auch Formulierungen, wenn du das im SPD-Wahlprogramm liest, dann merkst du auch genau, dafür stirbt niemand. Also das ist schon mal klar.
Gibt es eine andere Erzählung? Also um sich unterschiedlich zu profilieren, also wenn sie sich schon inhaltlich so ähnlich, so nahe sind, gibt es eine andere Erzählung oder wie wollen sie jeweils über ihr Kernklientel, altes Kernklientel hinaus Leute mobilisieren?
Ja, die SPD-Erzählung, die ist relativ schlicht. Also das ist Zusammenhalt, das ist eben diese Rente Ukraine, nicht beide, nicht das eine für das andere, sondern beides.
Steht auf dem Baerbock-Plakat auch, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig, irgend so ein ähnliches Wort zumindest.
Ja. Aber Zusammenhalt, ich finde, genau das ist ein super Beispiel, wie die SPD ihr Gefühl verloren hat für ihre Leute, im Gegensatz zum letzten Mal. Das Respektthema beim letzten Mal, das war ja wirklich stark und ist auch wirklich gut unterlegt. Jetzt gibt's ja diese Gegensatzpaare, Zusammenhalt gegen Eigenverantwortung. Das ist natürlich Wahnsinn, so ein Begriff wie Eigenverantwortung. Ja, war ja nach dem SPD-Parteitag, wurde das ja so quasi, wir sind für Zusammenhalt, die CDU ist aber für Eigenverantwortung. Das richtige Wort wäre gewesen, die sind für Zusammenhalt, die sind für Ellenbogengesellschaft. Mhm. Weil Eigenverantwortung ist ein absolut positiv besetztes Wort. Ja. Mhm. Und zwar auch bei vielen SPD-Leuten, weil bei Eigenverantwortung schwingt ja so ein bisschen Selbstbestimmung mit. Mhm. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, ja, dass da irgendwie der Instinkt weg ist.
Also ich habe das Gefühl, also das, da gebe ich dir recht, wenn das mit der Eigenverantwortung, das war mir jetzt entgangen. Ich habe eher das Gefühl, nicht, dass diese Kampagne so falsch gewordet ist, sondern ich habe das Gefühl, dass sich die gesellschaftliche Stimmung verändert hat. Also der Resonanzraum, auf den sowas trifft, 15 Euro Mindestlohn, ne, wie damals waren es 12, und diese ganze Gerechtigkeitsrhetorik, ja, der Resonanzraum ist viel kleiner als 21. Ja.
Ist das so? Den Leuten geht es doch viel schlechter.
Ja, trotzdem gibt's, glaube ich, das, was man viel stärker ausgeprägt, das, was man Statuspanik nennt. Also die Angst, das, was man hat, noch zu verlieren. Und das ist ja ein Grundirrtum gewissermaßen der Linken oft, dass die denken, wir kommen mit unseren Gerechtigkeitsforderungen besonders gut an, wenn es den Leuten schlecht geht. Das stimmt in aller Regel nicht. sondern es ist genau andersrum. Also dann, wenn sozusagen die Leute denken, es ist was zu holen in der Zukunft, dann kommen diese Gerechtigkeitsforderungen besser an. Und wenn es so das Gefühl gibt, und das scheint mir im Moment zu sein, alles geht irgendwie den Bach runter, dann kommen dann ist es schwieriger für solche linken soziale Gerechtigkeitsforderungen. Also das scheint, ist mein Eindruck.
Ja, vor allen Dingen, weil das setzt ja gar nicht an beim Statusverlust, sondern das ist ja die Haltelinie ganz nach unten. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Blick. Ne? Worum geht es beim Mindestlohn? Das ist wirklich da ganz unten am Ende des Lohngefüges. Da geht es nicht um den VW-Arbeiter, den Arbeiter bei ThyssenKrupp, die Angst haben, dass sie demnächst im Hallenbad Eis verkaufen müssen oder so.
Aber programmatisch, bei den Grünen auf jeden Fall, ich glaube bei der SPD auch, da geht es ja nicht nur um diese Gruppen. Bei den Grünen ist es sogar weniger klassische Sozialpolitik für die ganz unten, diesmal als viel mehr Mittelschicht. Womit die jetzt die ganze Zeit rumlaufen, ist, wenn man unsere Entlastung zusammenzählt, dann haben Familien 400 Euro weniger Stromkosten im Jahr und so weiter und so fort.
Was auch eine Veränderung ist bei den Grünen, muss man sagen, ne?
Genau. Mhm.
Ich glaube aber, dass das nicht geglaubt wird. Weil die Leute die Erfahrung haben, also nach Corona, nach Inflation, haben die Erfahrung, hier sind wir auf einer abschüssigen Bahn. Und vielleicht haben sie mit diesem Gefühl ja übrigens auch recht. Und deswegen glaube ich nicht, dass diese, was weiß ich, die SPD hat da so Bierdeckel, wo drauf steht, ja, wenn sie so 50.000 Euro verdienen, dann nach unserem Steuerkonzept haben die dann 780 Euro mehr und so.
Das steht auf dem Bierdeckel?
Ja, auf dem Bierdeckel. Ja, das war so eine kleine Märzgeschichte, ein kleines Witzchen gegen März. Und dann habe ich so gedacht, ich glaube nicht, dass das irgendwie zündet, weil die Stimmung ist viel angstvoller als noch vor 3 Jahren. Und deswegen vielleicht kommt das noch, dieser Aspekt dieses Sicherheitswahlkampfs. Also nicht versprechen, dass es besser wird, sondern dass es so bleibt, wie es ist. Also das ist natürlich eine traurige Perspektive, aber mir scheint es so zu sein.
Ja, es zündet vor allen
Dingen. Widersprecht mir. Ja.
Also ich glaube nicht, dass man mit so einer Perspektive Wahlen gewinnen kann. Also worum geht's bei der Wahl? Bei der Wahl geht's darum, wie sieht's in 4 Jahren aus? Ja, da möchte man schöne, konkrete Angebote haben und nicht so, wird schon nicht so schlimm.
Aber ich frage mich ja, ob diese kleinen, konkreten Angebote wirklich das sind, womit man das aufbrechen kann jetzt. Also Anja, du hast ja vorhin auch gesagt, irgendwie hier geht es um was, es ist eine Richtungswahl. Und ich frage mich ja, ob sowohl SPD als auch Grüne nicht irgend sowas brauchen, wo sie mal so richtig auf den Gong hauen, damit es einfach irgendwie in Bewegung überhaupt kommt. Weil so hat man das die ganze Zeit das Gefühl, totaler Abwehrkampf irgendwie. Ich meine, Gott sei Dank geht die Union auch nicht nach oben, aber jetzt ist die AfD wieder angestiegen, diese Angst vor rechts. Dass da überhaupt so eine positive Vision, so eine Idee, wofür wählen wir die jetzt? Nur um das Schlimmste zu verhindern? Oder was ist es, das
naja,
fehlt?
Also Schuldenbremse reformieren und hunderte Milliarden Investitionsfonds, das ist doch schon groß. Also was soll
das
da
reicht
noch
aber,
größer
das ist
sein?
Aber keine Erzählung.
Was habe ich davon, wenn es die Schuldenbremse nicht mehr gibt? Wenn es die nicht mehr gibt, damit der Habeck dann 3,5% des Bruttosozialproduktes in Rüstung stecken kann. Das ist ja nicht, das mag groß sein, aber wenn nicht klar ist, was bedeutet das? Also und gleichzeitig zum Beispiel so Sachen passieren wie in Berlin. Ich glaube, dass das für die SPD zum Beispiel auch ein großes Problem ist. In Berlin wird darüber diskutiert, wird das Schulessen abgeschafft mit der SPD. Da werden Fahrradwege in Parkplätze umgewidmet und so. Das ist natürlich ein Problem, wenn auf der einen Seite sowas passiert, aber auf der anderen Seite überhaupt gar nicht konkrete, positive Sachen stehen.
Ja, aber da auch wieder in der Grünen-Kampagne, also da steht ja nicht drin, wir wollen Schuldenbremse abschaffen und dafür alles in die Bundeswehr stecken, sondern da steht auch drin, wir wollen damit Schulen sanieren, großflächig. All solche Punkte. Und also jetzt will ich hier nicht sagen, die Grünen machen alles super, aber ich frage mich gerade, was wollt ihr denn? Also was meint ihr? Was wäre dieses große Ding?
Naja, das ist ja die 100.000-Dollar-Frage, Sabine. Das weißt ja, ist ja klar, ne? Also wenn man das jetzt wüsste, dann würde man nicht hier sitzen.
Man muss sie
gesagt.
Trotzdem
ja?
stellen.
Ja, man muss sie stellen. Aber dann, also wenn man das wüsste, wie im Moment sozusagen eine linke Gegenerzählung gegen diese etwas depressive Statuspanik-Stimmung aussehen könnte, ja, ist, glaube ich, kompliziert. Also was ich mir erhoffen würde, kann ich sagen, das gibt vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, wäre von SPD und Grünen, also nicht, dass das dieses Problem löst, was du gerade angesprochen hast, Sabine, aber das wäre ein bisschen mehr Ehrlichkeit im Wahlkampf. Und zwar, Also die machen einen sehr konventionellen Wahlkampf bis jetzt nach meinem Eindruck. Man verspricht für bestimmte Gruppen so, es ist im Grunde genommen sehr ähnlich wie 21 und dann schiebt man so eine Forderung ein bisschen nach vorne und die andere ein bisschen nach hinten, ne? Also Klima nach hinten. Was es nicht gibt ist, und ich glaube, dass schon die Leute das irgendwie wissen oder ahnen, dass die Sache ganz schön brenzlig ist. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Du hast jetzt Trump, du hast irgendwie eine neue geopolitische prekäre Situation in Europa, du hast wirklich einen Rechtsschwenk in Europa, du hast irgendwie eine, jetzt glaube ich, 3 Jahre hintereinander Nullwachstum, das heißt dieses famose deutsche Exportmodell, ja, das wir immer kritisiert haben, das funktioniert nicht mehr so, wie es funktioniert hat, und zwar auch aus strukturellen Gründen, was mit sozusagen Deglobalisierung oder Einschränkung von Globalisierung zu tun hat, etc. pp. Das ist eine sehr lange Reihe und alles weist in die gleiche Richtung, nämlich so gut wie es war, wird es nicht mehr. Und das müsste man, glaube ich, würde ich mir erhoffen, könnte man stärker werden. Also ich meine, die deutsche politische Kultur ist nicht so für Blut, Schweiß und Tränen reden, ne? Das ist da nicht vorgesehen. Ist auch ein zivilisatorischer Wert, sehe ich durchaus. Aber ich glaube, die funken sowohl SPD als auch Grüne funken so ein bisschen an diesem Gefühl vorbei im Moment.
Seht ihr das auch so?
Mir fällt es weiterhin schwer, euch zu folgen, muss ich sagen. Also weil, was heißt das konkret? Was wäre konkret das Wording? Soll sich Robert Habeck hinstellen und sagen, mit uns wird schlecht?
Nee, also Habeck hat ja einen Punkt schon gemacht und das fand ich auch positiv. Ich glaube, Anja sieht es anders. Also zu sagen, 3,5%, das kann schon sein. Das brauchen wir. Das siehst du völlig anders. Ich halte das nicht für völlig ab. Also ich weiß nicht genau, woher ja diese auf 3, warum man nicht 3,8 oder 2,8 sagt. Aber im Grunde um zu sagen, wir brauchen hier mehr Geld für Verteidigung, wenn, wie gesagt, die transatlantische Beziehung nicht mehr so funktioniert.
Man muss vielleicht einmal kurz sagen, 3,5% des Bruttosozialprodukts in die Verteidigung.
Genau, das ist so viel wie in 70er Jahren unter Willy Brandt.
Da gab es aber eine Vermögenssteuer, da gab es einen genau, wirklich besser ausgestatteten Sozialstaat.
Aber die Frage war ja gerade, also was habe ich damit gemeint? Und das geht meiner Ansicht nach schon mal in die richtige Richtung. Das kann man noch diskutieren, kann man noch kritisieren, aber nicht nur zu
was
sagen.
Was ist daran jetzt richtig? Sag
daran,
doch mal.
Daran ist richtig zu sagen, auf uns kommen harte Zeiten zu. Und ich glaube, die Leute wissen das. Und wenn man denen nur sagt, wählt uns, dann habt ihr 780 Euro mehr im Jahr, weiß ich nicht, ob das so die Leute
aber
erreicht.
Aber was ist denn das für eine Antwort auf uns kommen harte Zeiten zu? Und deswegen müssen wir jetzt eben, ich glaube, das sind 170 Milliarden, die dann im Jahr zur Verfügung stehen müssen, von denen man überhaupt keine Vorstellung hat, also für Verteidigung, wenn es 3,5% sind des Bruttoinlandsprodukts. Man hat gar keine Vorstellung, wofür das Geld ausgegeben wird. Das ist total abstrakt, weil keiner sagt, wir kaufen dafür 10 Flugzeuge, 3 U-Boote oder so. Das ist total abstrakt. Und gleichzeitig ist ja die Botschaft, so, und ansonsten muss der Gürtel enger geschnallt werden und es müssen Abstriche gemacht werden. Warum soll man denn so jemanden wählen? Also da will ich doch lieber jemanden, der sagt, so, wir gucken mal, ob wir das irgendwie anders hinkriegen. Also diese Wahlkampf mit Verzichtspunkten zu machen, das kann nicht funktionieren.
Nee, als Wahlkampfkonzept nicht, aber ich würde es mir trotzdem wünschen, dass irgendwie ehrlicher darüber gesprochen würde, wer das bezahlt. Und ich glaube, du hast eine Menge Parameter, die im Moment darauf hinweisen. Also du hast diese doch hohe Energiekosten, die deutsche Industrie trifft. Du hast gesunkene Exportchancen. Ja, Deutschland wird und Europa wird mehr Geld für Verteidigung ausgeben mit Trump. Das ist relativ, meiner Ansicht nach, absehbar. Das ist 3,5 oder 2,5, keine Ahnung. Ich bin nicht kein Militär- und Verteidigungsexperte. Und die Leute merken das, glaube ich. Und das muss man ansprechen. Da kann man nicht irgendwie nur sagen, alles bleibt, wie es ist und wird besser.
Aber dass Leute es merken, heißt ja nicht, dass sie es wollen. Es gibt ja einen großen Teil der Menschen, die explizit gegen Aufrüstung sind. Und ich finde, man muss das auch sehr stark trennen, dieses Aufrüstungsprojekt von der Hilfe für die Ukraine. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Das muss man wirklich sauber trennen, finde ich. Und ich glaube, dass viele Menschen das machen und dass es ein ganz großes Problem ist, wenn das als alternativlos dargestellt wird. So treibt man die Leute tatsächlich der AfD zu, auch wenn Alice Weidel da von 5% gesprochen hat. Ich glaube, da hat sie einen Fehler gemacht, den sie bestimmt auch noch korrigieren wird. Ne? Oder Sarah Wagenknecht. Und Das sind keine guten Aussichten.
Aber das sind doch zwei unterschiedliche Sachen, oder? Wenn ich euch jetzt richtig verstehe. Einmal geht es um die inhaltliche Frage. Findet man ja es jetzt richtig, irgendwie zu sagen, irgendwie, okay, wir brauchen mehr Kohle für die Verteidigung. Das andere ist, den Leuten zu sagen, also sozusagen wie Erwachsene auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, hier gibt es ein echt massives Problem und das zu benennen und dann irgendwie einen Weg daraus zu führen. Das sind ja zwei, ich habe das Gefühl, ihr redet ein kleines bisschen aneinander vorbei.
Aber die Probleme werden ja durchaus benannt. Ich empfinde es nicht so, dass Probleme nicht benannt werden. Also gerade auch, was hier das Schlagwort von der Deindustrialisierung angeht, was vielen Menschen richtig, richtig Angst macht. Ja, das, was du vorhin meintest mit Statusverlust. Ja, ich glaube auch, dass man da auf jeden Fall Antworten braucht. Also die gibt es teilweise ja auch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es nicht das Bemühen gegeben hat, zum Beispiel mit dem Industriestrompreis, da wenigstens das zu dämpfen. Aber diese Themen im Detail spielen ja dann im Wahlkampf gar keine Rolle mehr. Das ist ja auch ein Problem, dass es so eine absolute Verflachung gibt in diesem Wahlkampf und es kaum differenzierte Diskussionen gibt.
Ja, da hast du recht. Das ist immer das Problem mit der Erzählung, ne? Was du ja eingefordert hast, Sabine. Dass du auf der anderen Seite, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, das sind ja echt Einschläge, auch für das bundesdeutsche Selbstverständnis, diese VW-Geschichte, die wir haben und was ja noch weitergehen wird mit BMW und mit der Automobilzulieferindustrie. Also das sind ja wirklich gut bezahlte Jobs, die wirklich gefährdet sind. Und wenn du da jetzt so einen Wahlkampf machst, was kannst du als Staat tun? Wie federst du das ab? Wie organisierst du diesen Übergang? Ja, das in eine Erzählung zu formen, die dann auf so einem Wahlplakat steht, das ist natürlich wirklich schwierig. Und da hast du recht, ich habe das Gefühl, dass die SPD das versucht irgendwie anzugehen. Also die versuchen diese Transformationsgeschichte und da gibt's Verlierer und das sprechen die schon an.
Wie ist es denn bei den Grünen, Tobi? Weil ich meine, ich habe Großflächenplakate gibt's glaube ich noch nicht. Also die habe ich zumindest jetzt noch nicht geklebt gesehen. Aber es gibt ja diese Kleinplakate mit Baerbock und Habeck drauf, wo einmal Zusammenhalt und einmal zusammen steht bei der Baerbock, glaube ich, und Zuversicht steht, glaube ich, bei Habeck, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Das ist ja echt ziemlich gefühlig, ne?
Das stimmt, dann auch ein bisschen inhaltsleer. Also was hat man sich darunter vorzustellen? Es gibt dann aber auch noch die thematischen Plakate. Da hat man immer so Schlagwortpaare. Also mit Leben bezahlbar machen, Natur und Klima schützen, was ist es noch? Schulen sanieren, irgendwie sowas. So da mit einem Schwerpunkt sehr stark auf Alltagserfahrungen der Leute, Alltagsprobleme und was kann man da machen? Das ist nicht die große übergreifende Erzählung, die hat man dann vielleicht eher in Habecks Wahlkampfauftritten, wo schon mal so das Hauptmotiv ist, wir stehen vor der Transformation, wir brauchen Veränderungen und dann versucht die Zuspitzung, wählt mich, weil ich gehe es an und scheue nicht davor zurück oder wählt die anderen, die irgendwie alle gleich sind und versuchen das auszusitzen.
Aber wäre das nicht eigentlich was, wenn man jetzt Stefans These folgt, dass es vielleicht gut wäre, solche Dinge klarer zu benennen, was Habeck eigentlich noch offensiver nach vorne? Ich meine, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil das kann auch total nach hinten losgehen, ne? Also weil wenn man irgendwie sagt, irgendwie hier ist, es ist wirklich, es steht viel auf dem Spiel und es kann auch sein, dass es irgendwie in den Bach runtergeht sozusagen. Also das ist schon eine schwierige Sache, aber wäre es nicht vielleicht was die Grünen noch viel härter spielen müssten? Also nicht härter jetzt im Ton oder in Abgrenzung, sondern in der Frage der Ehrlichkeit?
Ja, ich habe das Gefühl, in der grundsätzlichen Erzählung, da machen sie das ja. Sie scheuen vielleicht ein bisschen davor zurück, es zu konkret zu machen. Und wenn man sich die Debatte dieser Woche anschaut, kann ich das auch wieder ein Stück weit verstehen. Also wir hatten vorhin schon mal kurz die Debatte um Krankenkassenfinanzierung, wo man ja auch so einen Aspekt eines epochalen Problems, demografischer Wandel, die Finanzierung, das haut alles nicht mehr hin. Und dann machen sie da diesen noch relativ kleinen und unkonkreten Vorschlag, man kann auch Kapitalerträge da heranziehen. So, und was passiert? Das wird grotesk verdreht und überzeichnet. Und es gibt eine massive Kampagne gegen die Grünen. Haben sie auch ein Stück weit selbst erschuldet, weil sie es nicht gut kommuniziert haben. Aber schon so ein Beispiel dafür, dass ich so Wahlkampfwünsche schon verstehe. Die dann wieder sagen, lasst uns dann aber lieber nicht in zu vielen Punkten zu konkret werden.
Aber das liegt jetzt schon daran, wenn man so einen Vorschlag macht, der ja wirklich was Neues ist und auch was, ne? Und dann aber so gar keine Zahl hat und so gar niemand weiß, weiß,
wer gemeint ist. Totaler Fehler, muss man einfach sagen.
Ist. Also das hätte man wirklich ahnen können. Also weil bei diesen,
das ist eine Einladung
bei diesen zur Umverteilungsdebatten, ne? Hast du immer den Punkt, den machen die Rechten immer. Die gehen immer da drauf, das trifft die Mitte. Also das ist ja der Trick. Das ist bei Erbschaftssteuerdiskussionen immer das Gleiche. Ja, immer ist das kleine Häuschen, was enteignet wäre und so weiter. Stimmt alles nicht, aber das kommt, das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann da zwei Tage zu stehen und zu sagen, ja, mal überlegen, wen trifft, wer soll das denn eigentlich bezahlen? Das ist irgendwie eine schlechte Performance.
Klar, das war ein Fehler. Sie haben es bis heute auch nicht richtig erklärt, aber Sie haben schon einen Tag später, 12 Stunden später, war es, glaube ich, gesagt, es geht hier nicht um die Kleinsparer, sondern es geht um Millionäre. Und wenn dann doch trotzdem 3 Tage lang die mediale Debatte ist, das ist jetzt Habecks nächster Heizhammer und die Atombombe auf die Kleinsparer und so weiter. Ja, also die Grünen haben einen Fehler gemacht, aber so, ist ja nochmal wieder gut eigentlich.
Ja, und haben den nicht, den hätten sie ja korrigieren können, indem tatsächlich einfach was mal vorgerechnet wird oder so, ne? Also, weil damit man wirklich richtig Zinserträge hat, da muss man auch schon eine ganze Menge Geld haben.
Aber es machte den Eindruck, als hätten sie diese Zahlen gar nicht vorliegen. Das ist, glaube ich, das Problem, was da entstanden ist. Also deshalb erinnert es schon so an das Heizungsgesetz. Weil da kommt so ein Vorschlag, also ist jetzt natürlich auf einer völlig anderen Ebene, aber und dann wird 3-mal nachgefragt nach Zahlen und dann kommt nichts. Ja, eine ganze Weile kommt nichts.
Das ist auf jeden Fall ein Fehler, das glaube ich auch. Ich glaube, dass das auch die Angst ist, in dem Moment, in dem man mit Beispielen operiert, dass sofort jemand kommt und das auch umdreht und verzerrt. Also das ist schon ein Problem. Aber es ist ja schon auch der Versuch gewesen, das macht es ja jetzt auch so ein kleines bisschen tragisch, ist ja schon nach dem Vorschlag mit der Milliardärssteuer, ist das ja schon der Versuch gewesen, sich sozial zu zeigen. Das macht's ganz bitter.
Ist denn jetzt eigentlich, wenn man jetzt mal von diesem engen Rennen um den ersten Platz von den beiden jetzt ausgeht, geht es eigentlich nur noch darum, wer Fehler macht? Also war das jetzt sozusagen, Habeck hat jetzt einen Fehler gemacht und noch einen Fehler und dann sind die Sozis wieder vorne? Oder gibt es irgendwie andere Dynamiken, die ihr seht?
Also die SPD hofft ja schwer darauf, dass sich das zu einem irgendwie doch noch so Richtung Duell Scholz-Merz irgendwie entwickelt. Das ist die einzige Hoffnung, die im Grunde genommen haben. Und dann hoffen sie auf den Fehler von Merz. Das ist natürlich so.
Wobei den Kanzler, also bei den Befragungen, wen wollen wir als Kanzler, Scholz ja total abgeschlagen ist, ne? Da geht's quasi um, da wäre der Zweikampf Merz gegen Habeck.
Und da hat man auch, also du gefragt hast, ist jetzt noch die negative Dynamik, wer macht einen Fehler? Also in den letzten 1-2 Wochen war, glaube ich, schon auch ein umgekehrter Punkt. Habeck wird jetzt wieder ein bisschen beliebt. Also er ist nicht wirklich beliebt, ne? Wenn man mal vergleicht in früheren Wahlkämpfen, wie waren Kandidaten, da sind seine Werte nicht so gut. Aber im Moment ist er gerade schon vorne oder zumindest gleich auf mit Merz. Und ich glaube, das hat die Grünen zuletzt schon auch nochmal ein bisschen hochgezogen.
Ja, ich glaube, das kann mich vertun. Aber ich habe so den Eindruck, dass es gab ja so einen richtigen Hass auf die Grünen und auf Habeck. Und ich glaube, so das Gefühl, da ist so der Peak einfach erreicht. Also es hat sich so ein bisschen ausgehasst, ja. Und das Gesicht dieser gescheiterten Ampel ist eben einfach Scholz und nicht Habeck. Ich meine, der war der Kanzler, der ist der Kanzler. Und der stand ja auch für dieses Machertum, ne? Also mehr als Habeck. Habeck stand mehr so für dieses Diskursive und Reden und so, ne? Und das Image von Scholz,
das würde ich ganz anders empfehlen.
Was ihm damals 21, glaube ich, auch geholfen hat, war ja, er ist so die Fortsetzung von Merkel mit Plan. So, das war also die Formulierung. Und eben ein Macher. Und ein Macher, der aber gescheitert ist mit seiner Regierung. Und ich glaube, das klebt sehr, sehr an, also wenn du gerade, Tobi, die Umfragewerte da, wer soll Kanzler werden, erwähnst, warum Scholz da so schlecht dasteht. Ich glaube, das ist so das Echo dafür.
Aber es ist trotzdem erstaunlich, dass sich Habeck da gerade wieder ein bisschen erholt hat. Also wenn man mal ein Jahr lang zurückdenkt, na, da war er wirklich sehr verhasst, sehr stark Symbolfigur für alles schlecht an der Ampel. Ist auch ziemlich genau ein Jahr her, dass er in dieser Fähre in Schleswig-Holstein von einem wütenden Mob empfangen wurde und so weiter. Und jetzt hat sich ja seitdem, also all diese negativen Kennziffern, Wirtschaft, Inflation, sonst was, es hat sich jetzt nicht fundamental als zum Guten gedreht. So, und trotzdem ist er wieder voll im Rennen.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt bei Wahlen ist eben auch Sympathie. Also nicht nur, Leute sollen nicht nur total entschlossen sein und durchsetzungsfähig, sondern die müssen auch irgendwie nett wirken, sympathisch wirken.
Ja, das ist ja Merz großes Problem. Ja,
ja genau, ja. Das ist ein großes Problem von Merz, aber auch von Scholz. Ja. Weil dieses Technokratische und dieses,
Naja, da hast du schon
der recht. Lächelt so wenig und so. Ja. Ne? Und der Habeck hat, das muss man ja sagen, dass er die Jahreswende wirklich sehr genutzt hat. Er hat ja irgendwie da als Vizekanzler Weihnachten gesprochen, dann hat er als Bundespräsident quasi noch am Neujahrstag gesprochen.
Lauter Videoansprachen, so. Genau.
Ja, und das wirkt auch.
Ja, und diese Küchentischgespräche, also die kann man ja, wie ist das englische Wort, cringe finden.
Ja.
Aber ich glaube, das war eigentlich schon ganz geschickt. Also ihm haftete dieses negative Image an, der ist abgehoben, interessiert sich nicht für die Probleme hier unten. Und dann sagt er, na gut, dann gehe ich jetzt da mal hin und höre mir die Probleme an. Also vom Konzept her also, war das, glaube ich ganz gut.
Ich glaube auch, dass das stimmt. Also der Habeck hat, was diese Rhetorik angeht, hat er mehr Spielräume.
Ja.
Der kann mehr wechseln, der kann was machen und Scholz ist immer nur Scholz.
Mhm. Ja. Ich würde gerne nochmal ein bisschen auf eine andere Frage kommen und zwar, über welches Klientel reden wir hier eigentlich? Habeck hat ja mal relativ stark gesagt, ich weiß gar nicht, ob er das wirklich genauso benannt hat, aber es war eigentlich klar von der Aussage, er will die Merkel-Wählerin, also die Leute aus der Mitte, die irgendwie zu Merkels Zeiten mal die Union gewählt haben, die Union unter Merz jetzt droht zu verlieren oder schon verloren hat, keine Ahnung, und dass sie auf die setzen. Ist das auch was, ein Klientel, auf das die SPD setzt? Oder geht es hier eigentlich dann letztendlich doch um andere Gruppen?
Nochmal einen Schritt davor. Also worauf setzt die SPD? Ich würde auch sagen, bei den Grünen, ja, diese Merkel-Lücke, die ehemaligen Unionsfehler, das ist eine Gruppe, um die es geht und auch eine wichtige, aber nicht die einzige. So, und vielleicht hatten sie das im Sommer mal noch stärker im Blick, wirkt ein bisschen so. Aber im Moment versuchen sie doch, an verschiedene Stellen auszugreifen. Diese Stammwähler halten, alte Unionswähler holen, beziehungsweise es gab ja auch 21 schon große Wanderungen von der Union zu den Grünen, von denen welche zu halten. Und aber auch diese SPD-Wähler oder SPD-Grünen-Wähler. Also es ist kein irgendwie in eine Richtung gerichteter Wahlkampf, dass es jetzt nur um die schwarze Mitte geht.
SPD-Wahlstrategie, Mitte. Ist alles sehr mittig, die soziale Mitte. Was überhaupt keine Rolle mehr spielt, auch gar nicht mehr in den Mund genommen wird, ist das Wort Bürgergeld. Also das ist
da perfekt
ist
die SPD. Hetz,
ne? Ist wirklich, also muss man kritisieren, finde ich, dass die SPD das so macht, aber irgendwie verstehe ich es in dem Fall, weil die einfach so an die Wand gedrückt worden sind von AfD, CDU, Springer in dieser Frage. Das ist derartig verhetzt worden, dieses Thema.
Sich haben an die Wand das, drücken lassen, muss man auch sagen.
Ja, aber
ne?
das ist schon. Also sie hatten auch keinen Hebel dagegen, fand ich, aber. Und das ist eben so ein Punkt von Statuspanik, ne? Wo also die Leute, die sozusagen untere Mittelschicht oder Mittelschicht sind und irgendwie nach unten gucken, nach unten treten, ist da das kapieren. Ja, diese Botschaft haben die kapiert.
Ja, da gibt's aber zwei Aspekte. Das eine ist tatsächlich die sagen, wieso kriegen die denn so viel Geld? Das andere ist aber der Aspekt, dass Leute sich denken, was passiert mir denn, wenn es mir mal schlecht geht? Wenn ich schwer krank werde, muss ich dann mein kleines Häuschen verkaufen und so. Und das ist eben auch ein Aspekt, der völlig verloren gegangen ist, dass sozusagen die Absicherung nach unten die Mitte befriedet, weil die Mitte entspannter mit ihrem Leben umgehen kann.
Aber da gibt's ja tatsächlich, wenn man den Umfragen traut, einen totalen Ruck nach rechts.
Ja.
Die sagen irgendwie, also dass die Mehrheit sagt, das Bürgergeld, wie es jetzt ist, ist falsch. Das ist ja wirklich eine große Mehrheit.
Ziemlich ja, erschreckend, so schön gesagt, das verhetzt.
Ja, das also hat die Union ja alles für getan.
Es gibt zwei Fragen, bei denen du diesen Rechtsruck sehen kannst. Das ist Migration und Bürgergeld.
Da wird's am deutlichsten auf jeden Fall.
Und da kannst du das wirklich sehen. Ja, das ist, und da hat die Linken und die Mitte-Links-Parteien, die haben dem im Grunde, die haben die einfach die weiße Flagge gegeben,
ja,
nach
genau.
meinem Eindruck. Wir verlieren das. Also die SPD-Analyse war auch, glaube ich, auch nicht ganz falsch. Die, im Gegensatz zu deiner Vermutung, die haben gesagt, wir verlieren das auch bei unserer Leuten, ja, weil die das auch nicht mehr gut finden mit dem Bürgergeld. Weil der Eindruck ist, wir kümmern uns nur um so eine ganz marginale Gruppe unten und wir kümmern uns nicht mehr um die Mitte. Und deswegen haben die schon, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren die Sache im Grunde genommen fallen lassen. Und wie gesagt, im Wahlkampf wird das überhaupt keine Geige spielen.
Nochmal eine andere.
Leider.
Ja. Nochmal eine ganz andere Frage. Es steht ja jetzt unmittelbar bevor, dass Donald Trump US-Präsident wirklich wird, also ins Amt tritt. Kann das eigentlich noch eine Dynamik entfalten aus eurer Sicht, jetzt auch zwischen SPD und Grünen? die irgendwie eine Rolle spielen wird? Also Scholz eher als der Vorsichtige und so und die Grünen dann vielleicht eher, dass sie dieses Kriegstreiber-Image irgendwie, dass ihnen das nochmal stärker übergeholfen wird? Seht ihr da?
Auf jeden Fall in alle Richtungen oder auch überhaupt nicht.
No.
Okay.
Also es ist so unvorhersehbar, was wird Trump machen, aber es kann massiv werden, was auch immer, und natürlich hat das dann Einfluss. So, und dann kann es natürlich sich für Habeck auszahlen, dass er sich hingestellt und gesagt hat, 3,5% in Verteidigung. Wenn, ich weiß nicht, Trump nächste Woche sagt, ich stehe das der NATO aus und marschiere in Dänemark ein.
Grönland, ja, aber natürlich ist Dänemark da im Boot.
Genau. Oder es geht in die, also ganz schwer zu sagen, aber ich glaube schon, da das kann auch einen Einfluss nehmen, den wir uns noch gar nicht vorstellen können.
Es ist echt schwer, wie du schon gesagt hast. Also es gibt verschiedenste Szenarien und keiner weiß, was eintritt, weil keiner weiß, was Trump wirklich machen wird, was er mit der Ukraine machen wird, wie schnell das machen wird. Ich glaube, also bei der SPD habe ich so ein bisschen das Gefühl, die hoffen so ein bisschen darauf, dass Scholz davon profitieren kann, wenn Trump da irgend so ein außenpolitisches Chaos anrichtet.
So als der Vorsichtige, der
so ein, ja, so ein Merkel-Effekt, ja. So ein Post-Merkel-Effekt. Aber auf der anderen Seite wird das stark gegengeschnitten durch eben, dass er so, wie gesagt, er ist eben der Kanzler einer gescheiterten Regierung und dieses Macher-Image, was er immer hatte, das hat er echt eine Delle bekommen.
Ja, aber ich finde, wenn er wirklich einen Vorteil hat, dann ist es dieses Besonnene. Also der ist ja wirklich das Gegenteil eines Hektikers und das ist in weltpolitisch unruhigen Zeiten gut. Also das glaube ich schon, dass da die Chancen eher ein Tacken größer sind als die Gefahren.
Ja, das funktioniert nur allerdings, wenn Merz da mitspielt, glaube ich. Ne? Also, dass man so das Gefühl hat, oh wei, wenn der da über seine langen Beine ins Weiße Haus plumpst, das wird nicht gut für uns enden. Ne? Also, das funktioniert auf dieser Kontrastfolie von Merz nur. Ne? Also, das
aber
funktioniert
Merz
nicht
hält,
alleine.
Da hält sich Merz aber zurück, muss man sagen. Ja? Also, der hat jetzt auch noch nicht so richtig rausgepfeffert, was Trump angeht. Also, das finde ich, das ist auch eine ganz, aber ein anderes Thema
aber
eigentlich.
Das gehört irgendwie dazu, weil irgendwie das ist eine zentrale Hoffnung, auch Erwartung der SPD, dass genau das passiert, dass Scholz irgendwie auftreten kann als irgendwie erfahrener Staatsmann und da gibt es diesen komischen Merz, bei dem man gar nicht weiß, was der in der nächsten Sekunde tun wird. Nur weil die Union das offenbar weiß, passiert genau das nicht. Und deswegen liegt Scholz wie so ein Fisch auf dem Trockenen.
Den ist jedenfalls die Gefahr ist denen auf jeden Fall bewusst. Ja.
Und ich glaube, es gibt noch einen Aspekt, das ist Österreich. Also die Vorstellung, wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, dass nach der Bundestagswahl es eine Mehrheit gibt aus Union und AfD, aber rechnerisch wird es die ja geben. Das liegt im Moment außerhalb unserer Vorstellungswelt und der Merz sagt ja auch, mit mir nicht. Aber die Angst davor, dass dann vielleicht der Spahn den einfach wegschiebt, die gibt es natürlich bei vielen Leuten. Und das ist natürlich auch eine Chance für die SPD.
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, damit war Sabine, ich meine, du machst ja CDU
hier. Dass das passiert oder dass es die Angst davor gibt?
Nee, ich glaube nicht, dass es passiert und ich glaube auch nicht, dass das eine wirkliche, für diese Wahl wichtige Angst ist, weil die Union so gesettelt ist in diesem Punkt, ja. Also, dass die nichts mit der AfD machen, dass die das irgendwie zerreißen würde, dass das diese Partei, also nach meinem Eindruck, irgendwie spalten würde, wenn die das tun. Ja?
Das also, glaube ich auch. Ich glaube, also die Gefahr gibt es jetzt nicht und ich glaube auch nicht, dass die so groß ist, aber in der Perspektive dann vielleicht schon.
Ja, aber die Angst davor, ja, ne, die ist natürlich ein Faktor, ob das jetzt kommt oder nicht.
Aber ob die jetzt wirklich zu einer Wahlentscheidung beiträgt, würde ich jetzt mal ein großes Fragezeichen hintermachen. Wenn wir mal davon ausgehen, die Umfragen treffen so zumindest von der Tendenz her zu, wie sie jetzt sind, also die Union gewinnt die Wahl, gibt's, um mal zu der Idee zu kommen, was wäre eigentlich weniger schlimm? Eine große Koalition oder Schwarz-Grün? Gibt's Punkte, wo ihr sagen würdet, da wäre ganz klar Schicht mit der entsprechenden Partei, also so rote Linien, wie man das immer so schön sagt, also wenn die Union wirklich ihr Programm, wie sie das jetzt immer vorträgt, durchziehen will?
Ja, also ich würde sagen, aber der SPD ist das naheliegenderweise natürlich, die schwören, mit uns gibt es keinen Sozialstaatsabbau. Ne? Die Älteren von uns erinnern sich noch an 2005, als sie ja gegen die Mehrwertsteuererhöhung gekämpft haben. 2%,
Die Merkel-Steuer.
Stimmt. Und kaum waren sie in der Regierung, haben sie die Mehrwertsteuer um 3% erhöht. Ich glaube so eher, dass diese Zeiten bei der SPD vorbei sind Und ich glaube, dass die SPD, wenn die so eine GroKo machen würde, dabei bleiben würde. Also vielleicht Umbauprojekte, kleinere beim Sozialstaat, die vielleicht auch ein bisschen Geld sparen, aber nicht dieses Große, auf keinen Fall. Weil die, glaube ich, vor Augen haben, jetzt nicht Österreich, sondern die Niederlande. Und da ist die Sozialdemokratische Partei in einer Koalition mit Rutte, war das, glaube ich. Und die haben so ein neoliberales Programm gemacht und danach und seitdem ist die Sozialdemokratische Partei bei 7-8%. Und das wäre die Zukunft der SPD auch. Und das wissen die, glaube ich. Und deswegen wäre so eine GroKo, würden die auf jeden Fall gucken, dass sie das Arbeitsministerium bekommen. Die würden auf jeden Fall darauf gucken, dass dieser Merz-Plan, Arbeit und Wirtschaft zu fusionieren, was ja sozusagen der Teil der Agenda 20 damals war mit Clement, dass das nicht passiert.
Wobei da auch wirklich, würde ich inzwischen auch nach meinen Beobachtungen in der Union ein Fragezeichen hintermachen, ob die das wirklich machen wollen. Weil denen ist total wichtig, dass sie diese Maßnahmen ganz schnell durchsetzen. Also beim Bürgergeld zum Beispiel. Und wenn sie die Ministerien umbauen, spricht dagegen, dass das schnell passiert. Also da würde ich würde ein Fragezeichen da machen. Aber man weiß es natürlich nicht. Merz hat irgendwann gesagt, dass er das will. Ne?
Also ich glaube, das würde mit der SPD nicht gehen, weil das bedeutet ja ganz klar, dass das ist im Grunde eine Entmachtung des Arbeitsministeriums.
Ja,
das war es ja auch damals. Das war ja auch der Sinn davon. Deswegen haben sie es ja
gemacht.
Wirtschaft first. Also da bin ich, das würde ich mal tippen, ja, dass die da den Schwerpunkt drauf legen würden. Die SPD und die sind, das ist ernst gemeint, ich glaube, es ist auch verankert in der SPD, dass, und zwar auch nicht nur aus klimapolitischen, sondern auch aus industriepolitischen Gründen, dass diese Transformation Geld braucht und dass die jetzt kommen muss. Also das ist nicht irgendwie nice to have und wir konkurrieren die gegen die Grünen, deswegen machen wir das, sondern das ist bei denen drin, glaube ich. Ob die jetzt dafür mit dem
das heißt eine Reform der Schuldenbremse.
Eine Reform der Schuldenbremse, aber auch das, was sie im Grunde genommen ja mit der Fortschrittskoalition da versucht haben, also die erneuerbaren Energien wieder nach vorne zu bringen, diesen ganzen gigantischen Prozess von Transformation, klimaneutraler Transformation der Gesellschaft und der Industrie anzustoßen und weiter zu managen, das ist ja irgendwie ein Projekt für Generationen, das haben die schon, das wollen die, auch so jemand wie mir steht dafür, aber gefragt, für was man sterben will, Sozialstaat oder Klimaschutz, dann ist es nicht das Klima bei der SPD. Das ist auch klar.
Und ist das bei den Grünen genau andersrum, Tobi?
Klar, bei den Grünen ist Klima der Kern und da müsste es weitergehen und auch mit einer Reform der Schuldenbremse. Ich fände vor allem interessant, im Verkehrsbereich müsste ja was passieren. Also sozusagen jetzt die Zahlen unter der Ampel, Energiewende, Stromerzeugung, da ist vorangegangen, im Verkehr fast gar nicht. Da setzen die Grünen im Wahlkampf auch drauf und eigentlich müssten sie dann in der neuen Regierung sagen, und jetzt wollen wir das Verkehrsministerium und
nicht
wollen da auch
CSU?
Was bewerkstelligen. Genau, und was sagt dann die CSU? Mhm. Also ne, das wird ein knackiger Punkt. Ja klar, Sozialstaat kommt dann bei den Grünen einerseits erst an der zweiten Stelle, andererseits in den Debatten der Ampel im letzten Jahr, als es darum ging, die Bürgergeldeinführung und die Vorteile, das wieder zurückzudrehen, waren es ja doch auch Grüne, die sich am längsten wieder gesperrt haben. Also ich glaube, in diesem Bereich Soziales, Bereich Migration, ja, wahrscheinlich würden sie da dann doch wieder sehr viel mitmachen, aber mit sehr viel Reiberei zunächst mal, mit Abgeordneten, die sich 3 Monate querstellen, bevor Habeck doch ein Machtwort spricht und dann macht man es mit einer Abschwächung irgendwie so. Was wir aber vielleicht auch bedenken sollten, also nicht nur zu fragen, schwarz-grün oder schwarz-rot und was ist besser und was ist schlimmer. Wenn die Schuldenbremse wirklich reformiert wird, dann bräuchte es dazu ja eine verfassungsändernde Mehrheit, sodass dann in dem Punkt Union, Grüne und SPD wahrscheinlich zusammen was entscheiden müssten. Und also auch diejenigen der beiden mit Linksparteien, die in die Opposition gehen, werden da wieder einen ganz großen Hebel haben und da in einem Moment zumindest doch auch wieder mit reinregieren können.
Ja, das ist ein total interessanter Punkt, den du da sagst, weil ja man ja im Prinzip in Deutschland, das ist ja oft, wird oft nicht in dieser Schärfe gesehen, ja immer fast so eine Allparteienregierung hast über den Bundesrat und über solche Schlüsselentscheidungen brauchst du ja alle drei. Das ist schon richtig, ja. Also das ist so ein, oft, wo so diese ganzen Sachen so immer so kleingeraspelt werden Richtung Konsens in Deutschland. Dieses Prinzip gibt es noch immer und ist eigentlich ganz beruhigend, finde ich.
Also ich finde, was der Unterschied ist zwischen SPD und Grünen, ist, die Grünen haben ein Projekt für die nächste Regierung. Die wollen ihre Energiewende machen, konsequente Klimapolitik und das ist auch was, das ist nicht abstrakt, das kann man sich angucken mit Solardächern und Windrädern und so. Und da leitet sich viel ab. Und ich glaube, dass das mit der Union auch kompatibel ist. In vielen, vielen Punkten viel kompatibler, als es jetzt aussieht. Und zu glauben, dass die Union auch einfach nur eine Partei der sozialen Kälte ist, da bin ich mir auch nicht sicher, ob man das so unbedingt sagen sollte. Natürlich, die Arbeitnehmerausschüsse, die haben nicht mehr sehr viel zu sagen. Aber die legen natürlich schon den Finger in die Wunde. Also von daher würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass Schwarz-Grün jetzt sozialpolitisch ein ganz schlimmes Projekt werden müsste. Und ich kann mir vorstellen, dass es der SPD auch einfach mal gut tun würde, sich zu regenerieren in der Opposition. Also man hat, ich finde, das Gefühl ist, bei mir so, die SPD ist ausgebrannt. Also sie hat irgendwie so eine Art politisches Burnout. Die hat ja kein Projekt. Es geht ja nur darum, Dinge zu verteidigen, aber wirklich was Neues eigentlich nicht. Und das in Kombination mit einer Union, die Union hat jetzt nicht wirklich, würde ich sagen, so Visionen oder so. Aber zum Beispiel Merz ist einfach ein Mann des fossilen Zeitalters. Und das ist, glaube ich, keine gute Kombination.
Weißt du, was ich aber befürchte? Ich gebe dir im Prinzip recht mit dem Projekt. Nur eine Sache. Du hast ja Österreich angesprochen. Mhm. Und es gab ja diese Idee damals mit der ÖVP und den Grünen. Im Grunde genommen macht die ÖVP da diese restriktive Migrationspolitik und die Grünen dürfen dafür bei Klima so ein bisschen spielen. Und das ist aber auch keine schöne Vorstellung.
Das stimmt. Okay, und damit machen wir jetzt hier mal einen Punkt über so Modelle, wie man so eine Koalition vielleicht anders machen könnte, als es bisher war. Reden wir bestimmt ein anderes Mal und auch über die Union machen wir bestimmt noch einen Podcast und über Friedrich Merz. Das war der Bundestalk. Vielen Dank euch drei hier für die angeregte Diskussion und allen anderen fürs Zuhören. Danke geht auch an Chanset Itzpinar für die Redaktion und Daniel Fromm für die Technik dieses Podcasts. Wenn euch der Bundestalk gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns liked und teilt und weiterempfehlt. Und wenn ihr etwas Geld übrig habt, nehmen wir das gerne über Taz zahl ich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.